Freunde! Jetzt kommt die Super Mario Brothers Super Show!
Au! Wir sind die Mario Brothers! Ah, es klingt mir bekannt! Ah, nicht wie die anderen berühmten Land! Ich spiele mal in einem Altersjobbe wie sonst keiner! Immer schneller, niemals müde! Fahr ab auf die Brüder! Huh. Fahr ab auf die Brüder!
Er taucht hinab zum tiefsten Grund und bringt herauf nur den schönsten Schund. Der Trash-Taucher, der Podcast für alle Trash-Fans und die, die es noch werden wollen.
Wahoo und willkommen zurück beim Trash-Taucher, eurem Lieblingspodcast zu Trash-B-Movies und manchmal schaurigem Schund, den man sich so freiwillig auf die Netzhaut projizieren lässt. Ja, ich bin zurück hier mit dem Monatsspecial zu trashigen Kindheitshelden. Wir hatten das letzte Mal die Power Rangers mit dabei, mit Ivan Rotzus und Stinkeei und allem mit dabei. Ja, und heute habe ich mir mal eine Videospielverfilmung rausgesucht und soweit ich weiß, ist es sogar die erste von Hollywood umgesetzte Videospiele-Verfilmung überhaupt, generell, alle Zeiten. Das will doch schon was heißen, aber ich bin ehrlich, ich habe echt viel über diesen Film scheinbar echt verdrängt. Oh mein Gott, wir reden heute über die, wohl bekanntesten Klempner der Welt, die Super Mario Bros.
Die Handlung.
Die Brüder Mario und Luigi arbeiten mehr schlecht als recht als Klempner in Brooklyn, New York. Als sie jedoch eines Tages zufällig Bekanntschaft mit der Archäologin Daisy machen, ahnen die Brüder nicht, dass sie es schon bald in einer Paralleldimension hochentwickelter Dinosaurier und Riesenpilze verschlägt. Und ihre Mission ist klar. Mario und Luigi müssen die Erde vor dem bösen Präsidenten Koopa retten.
Die Entstehung.
Ja, wir sind immer noch in den Glory Golden 90s. Wir sind ja sogar ein bisschen vor Power Rangers. Wir sind jetzt nämlich im Jahr 1993. Und mit Super Mario Bros. Haben wir, ich glaube, das ist bisher der teuerste Trash-Film, den ich hier bespreche. Der hat nämlich ein Budget im Endeffekt gehabt von 48 Millionen Dollar. Bisschen überbudgetiert, könnte man vermuten. Hat sogar Dennis Hopper gesagt, er spielt hier mit. Bisschen übertrieben hier, was sie hier reingepulvert haben. Aber das hat auch seine Gründe, erkläre ich euch später warum. Rausgekommen ist dabei eine Abenteuerkomödie mit einer Laufzeit von 1 Stunde 44 geballter Mario Power. Und den Murks hat auch jemand verzapft. Und wer muss immer als erstes dafür gerade stehen? Richtig, die Regie. Und hier haben wir zum Glück die Verantwortung für Super Mario Bros. Auf zwei Paar Schultern verteilt. Nämlich einerseits Annabelle Jankel. Ihres Zeichens hat sie im Musikvideo-Business angefangen. Hat da unter anderem für Rush und die Talking Heads Musikvideos zusammengebaut. Hat aber vor allem durch die Max Headroom Show Mitte der 80er einiges an Bekanntheit im Fernsehbusiness erlangt. Die Max Headroom Show, wer die nicht gesehen hat, ich kannte sie vorher auch nicht. Es war eine Late-Night-Show mit einem virtuellen Host, der aber reale Gäste empfängt und Sachen kommentiert und als eine Art PC-KI programmiert ist. Super creepy, aber scheinbar sehr innovativ in der damaligen Zeit und so hat sie auch tatsächlich den Job für die Super Mario Bros. Bekommen. Aber sie war nicht alleine, denn ihr Mann ist zufälligerweise auch Regisseur, nämlich Rocky Morton. Deswegen haben sie auch so ziemlich dieselbe Vita, was ihre Werke angeht. Nur 2005 haben sie sich dann getrennt, aber hier haben sie noch beide zusammen als Ehepaar die Regie übernommen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ja, ich weiß ja nicht. Man sagt ja immer so, soll es eigentlich nicht mit deiner Frau am selben Arbeitsplatz sein oder so, weil kann gut gehen, aber der Rest kann einfach übelst abgefuckt davon sein. Na, ich glaube, das war auch ein Grund für Super Mario Bros., warum der im Endeffekt so geworden ist, wie er geworden ist. Aber was wäre ein guter Comedy-Abenteuer-Kinderfilm ohne ein entsprechend witziges Drehbuch? Ja, und je mehr dran beteiligt sind, umso mehr wandert meine Augenbraue nach oben. Und wir haben hier tatsächlich drei Autoren dran beteiligt, wo ich mir denke, oh, what the fuck. Und wenn man dann noch liest, wie viele Überarbeitungen es von dem Drehbuch gab, müssen es eigentlich locker 10 Stück sein, die hier mit reingepfuscht haben. Aber 3 sind namentlich tatsächlich genannt, die letzten Endes dafür gerade stehen mussten. Vorneweg haben wir Parker Bennett, der keine große Autorenkarriere hingelegt hat, weder vor noch nach Super Mario Bros. Er ist lediglich bekannt geworden noch für das Drehbuch für Mystery Date, eine geheimnisvolle Verabredung von 1991, in den Hauptrollen mit Ethan Hawke und Terry Polo, die kennt ihr zum Beispiel aus den Meet the Fockers Film als Pam. An seiner Seite, ich vermute mal, dass es Freunde waren oder Bekannte, war Terry Rund, der hat nämlich zusammen mit Bennett immer gearbeitet und wenn ich sag immer, in genau 2 Projekten und danach hören die Credits einfach auf, von daher 2 eigentlich unbeschriebene Blätter, die hier sich ins Drehbuch reingehängt haben. Aber der nächste ist dafür umso versierter, sollte man zumindest meinen. Wir haben nämlich Ed Solomon. Und der hat schon so einigen verrückten Quatsch in seiner Laufbahn geschrieben. Zum Beispiel ist er nämlich verantwortlich für die Bill und Ted Filme mit Keanu Reeves und Alex Winter. Ja, ob sie jetzt in der Telefonzelle durch die Gegend reisen oder vom Tod verfolgt werden, ihr kennt die Filme. Ich glaube, da kam ja erst 2020 der lang ersehnte 3. Teil mit einem sehr schlecht, ich weiß gar nicht, war er wirklich rasiert oder war das nur CGI, also Keanu Reeves mit langen Haaren und ohne Bart sieht heutzutage echt gruselig aus. Aber Ed Solomon hat für alle Filme die Drehbücher beigesteuert und hat sich auch in gewisser Weise dort selbst verewigt. Also falls ihr mal drauf achtet, im ersten Teil heißt nämlich der Bösewicht De Nomolos. Und ja, wer jetzt ein bisschen spiegelverkehrt lesen kann, weiß genau, was De Nomolos rückwärts gelesen heißt. Ed Solomon hat außerdem auch Drehbücher geschrieben für Man in Black mit Will Smith und Tommy Lee Jones. Und auch mit dabei zum Beispiel 3 Engel für Charlie, die McGee-Verfilmung und die Now You See Me-Filme über Zauberkünstler, die ich ehrlich gesagt, ich glaube nur den ersten Teil mal gesehen, aber die anderen sind mir, glaube ich, nie näher gekommen. Ich glaube, es entsteht gerade ein 3. Von daher, da ist er immer noch mit involviert, also schon ein sehr erfolgreicher Drehbuchautor in seinem Umfeld und hat auch immer so einen gewissen Witz in seinen Drehbüchern drin. Ob das jetzt so gut für Super Mario Bros. War, ich weiß ja nicht. Müssen wir gleich mal drauf gucken. Auf jeden Fall, die Musik ist auch hochgradig besetzt. Wir haben nämlich Alan Silvestri hier sitzen. Den kennt ihr alle. Zurück in die Zukunft, Predator, Forrest Gump, den Avengers Soundtrack bis jetzt in die Infinity Wars und. Der hat echt viel auf seiner Vita stehen und Alan Silvestri hat echt einige unvergessliche Scores geliefert. Ich glaube, Super Mario Bros. Ist einer, den man auch schnell vergessen kann. Also da hat er jetzt nicht gerade sich mit Ruhm bekleckert. Wenn man so reinhört, denkt man so, okay, könnte das sein, aber wenn dann die Credits laufen und man denkt so, ach, von dem war die Musik, nee, da kenne ich Besseres. Aber wir haben noch jemanden, der ziemlich hochdekoriert im Filmbusiness unterwegs ist. An der Kamera war nämlich Dean Semler zugange. Der hat bereits durch seine Linse geschaut und Bilder eingefangen, zum Beispiel in den Mad Max Filmen, also Mad Max 2 und Mad Max 3 und auch in Der mit dem Wolf tanzt mit Kevin Costner, kennt ihr alle. Und dafür hat Dean Semler damals sogar einen Oscar gewonnen. Das war, glaube ich, 91, also gerade mal 2 Jahre vor Super Mario Bros. Eieieiei. Ich weiß ja nicht, warum er sich dann auf so Jobs dann einlässt. Ich meine, der war hoch bezahlt, der Film. Also der hat wahrscheinlich seine Kohle bekommen. Aber mit kameratechnischer Expertise konnte er da nicht sich groß beweisen, behaupte ich jetzt einfach. Weil es hat nicht geholfen, den Film zu retten. Oh mein Gott. Wer auch nicht mitgeholfen hat, den Film zu retten, sind definitiv die Special Effects Leute, auch wenn die für damalige Zeiten extremst weit waren. Ich habe nämlich gelesen, dass das der erste Film war, der mit der Technik von Autodesk entstanden ist. Das ist eine Firma, die 3D-CGI-Software Baukästen zur Verfügung stellt, mit denen Studios inzwischen auch Sachen wie zum Beispiel Inception oder ähnliches teilweise mitgestalten konnten. Und damals war Super Mario Bros. Der erste Film, der komplett damit gearbeitet hat. Also von der Seite erstmal Hut ab. Auf der anderen Seite, ja, es war eine Beta-Version. Also es ist gar nicht mal so ruhmreich, sich damit zu bekleckern, wenn man sagt, hey, wir haben den Super Mario Bros. Film als ersten vollständigen Hollywood-Film mitgestaltet. Und dann guckt man sich den so an und denkt so, ja, nee, bei euch werde ich kein Kunde. Mein Gott, ist jetzt auch schon wieder 19 Jahre her. Ich meine, die Firma gibt's ja noch. Aber ich habe nochmal zwei Namen für euch rausgesucht, die ich besonders interessant fand, im Kontext des Designs vor allem. Nämlich haben wir hier Patrick Tatopoulos. Der ist nämlich Creature Designer. Unter anderem hat er auch für Stargate, Independence Day, Godzilla, Spawn, Battlefield Earth, oh Gott, die Gurke mit John Travolta, ihr erinnert euch, aber auch Filme wie Silent Hill, I Am Legend. Ja gut, der hat die fiesen CGI-Viecher in einem Legend verbrochen, ist schon wieder nicht so geil. Also ihr seht, der hat schon einiges an Creature-Designs auf dem Kerbholz und die bis heute definitiv in Erinnerung geblieben sind, ob im Guten oder im Schlechten, müsst ihr entscheiden. Und das hat er eben auch hier bei Super Mario Bros. Gemacht. Aber Tatopoulos ist auch immer noch als Production Designer zum Beispiel tätig und hat so zum Beispiel bei Dark City, aber auch später mit Zack Snyder ziemlich viel gearbeitet, zum Beispiel bei 300, Batman vs. Superman oder Justice League. Und eine weitere Designsparte, was die Kostüme angeht, da bin ich über einen Namen gestolpert, den ich euch im letzten Podcast zu Power Rangers schon mal vorgestellt habe. Und zwar haben wir hier an Bord Joseph Porro. Richtig, der hat hier auch mal wieder für das Kostümdesign gesorgt, im Guten wie im Schlechten. Hat so ein paar Perlen hervorgebracht, definitiv der gute Mann. Kann man ihm nicht abstreiten. So, jetzt kommen wir aber zum Kern von Super Mario Bros., der Creme de la Creme des damaligen Hollywood, die sich hier versammelt hat. Und der Cast liest sich wirklich beeindruckend. Denkt man erstmal so, what the fuck, wie haben die alle den Weg in die Kanalisation gefunden zu den Dino-Hybrid-Schlangoiden. Wir haben hier Bob Hoskins, der hier als Mario auftritt. Also Mario hat hier in dem Film einen Nachnamen und der ist Mario. Deswegen Mario. Bob Hoskins als Brite hat aber vor allem in US-amerikanischen Filmen seine Spuren hinterlassen. So hat er zum Beispiel in Mona Lisa mitgespielt. Falsches Spiel mit Roger Rabbit war, glaube ich, der Film, mit dem die meisten ihn tatsächlich als Kinder kennengelernt haben, wo er dann zusammen mit Zeichentrickfiguren in einem kindertauglichen Film noir gespielt hat. Aber auch zum Beispiel in Komödien viel dabei war, zum Beispiel Meerjungfrauen küssen besser mit Cher. Erinnert euch, dass dieser Chup-Chup-Song. Gott, furchtbarer Ohrwurm. Aber er hat zum Beispiel auch in Hook von Steven Spielberg mitgespielt als Pirat Smee, also als Gehilfe von Captain Hook, gespielt von Dustin Hoffman. Und hat noch einige Rollen mehr. Hat auch immer wieder Ausflüge in Low-Budget-Produktionen oder Independent-Filme gemacht. Also er war nie groß der Hollywood-Mensch. Er wollte immer das gerne machen, worauf er Lust hat. Er hatte dann nach Hook, hatte er scheinbar keine Lust mehr auf Kinderfilme. Deswegen hat er dann eher ernsthaftere Rollen wieder angenommen. So Sachen wie Duel, Enemy at the Gates und so Geschichten. Aber das hat er dann durchgezogen, bis er dann 2014 verstorben ist. An seiner Seite als Luigi Mario oder Green Mario, wie er früher mal gerne mal genannt wurde, haben wir John Leguizamo, ein kolumbianischer Schauspieler, der vor allem für seine schnelle und aufdringliche Art zu reden bekannt geworden ist. Und ich glaube, hier ist er als Luigi Gegenpart zum eher etwas zurückhaltenderen, eher etwas grumpy Mario ganz passend gewählt eigentlich. John Leguizamo könntet ihr zum Beispiel schon mal gesehen haben in Carlito's Way, da hat er neben Al Pacino gespielt. Aber auch zum Beispiel in der Comic-Verfilmung Spawn, da hat er den fiesen Violator-Clown gespielt. Kick-Ass 2 war er dabei, John Wick war er mit dabei. Aber ich glaube, im Synchro-Bereich kennen ihn viele, die Originalversion zum Beispiel von Ice Age kennen. Denn dort spricht er das Faultier Sid. Und jetzt auch in der neuesten Disney-Verfilmung Encanto ist er zum Beispiel die Stimme von Bruno. Von daher auf jeden Fall jemand Quasseliges, um Bob Hoskins ein bisschen gegen Feuer zu geben. Aber sie müssen sich natürlich verbünden gegen einen Bösewicht, namentlich King Koopa. Und der wird gespielt von Dennis Fucking Hopper, wie zum Fick ist der zu dem Film gekommen? Ich habe nur gelesen, dass irgendwie Kevin Costner und was weiß ich, wie viele Leute für King Cooper irgendwie in Betracht gezogen wurden. Sogar Arnold Schwarzenegger sollte ihn spielen. Die haben alle abgelehnt. Ja, und am Schluss hat Dennis Hopper den Zuschlag bekommen. Ich glaube, das hat er aber nicht freiwillig gemacht. Da hat einfach irgendjemand über seinen Kopf hinweg entschieden, dass er den jetzt spielt und fertig. Dennis Hopper kennt ihn natürlich alle, Regie und Darsteller in Easy Rider, hat neben John Wayne zum Beispiel in der Marshall gespielt, die Vorlage von Drew Gritt. Dann hat er zum Beispiel in Blue Velvet, in Waterworld, in Space Truckers, den habe ich letztens mal in einem Unboxing-Video auf YouTube angeschaut. Super geiles Science-Fiction-Flick von Stuart Gordon um die 2000er-Wende rum. Verlinke ich euch unten mal, müsst ihr euch unbedingt mal reinziehen. Ja, Dennis Hopper hat dann nicht mehr so viele Glanzrollen gemacht, aber er hat insgesamt über 200 Rollen in seinen Credits stehen. Von daher, kann man jetzt so sehen oder so sehen. Das erinnert mich so ein bisschen an die ganzen Allstars, so wie Al Pacino oder was, der dann irgendwelchen Adam Sandler-Film mitspielt und dann sich da zum Affen macht und dafür sogar eine goldene Himbeere oder was gewinnt. Denkst du ja auch manchmal so, hey, geh doch einfach in Rente. Ganz ehrlich, warum tust du dir das denn noch an? Du kannst doch nicht erzählen, du hast keine Kohle mehr. Obwohl Dennis Hopper galt ja in jungen Jahren so als der Nachfolger von James Dean. Der war scheinbar ein bisschen wilder drauf, wie nackt, Raven, Drogen etc. Der war scheinbar ziemlich wild unterwegs und auch an den Sets nicht immer der größte Sympath. Von daher, wer weiß, was da alles gelaufen ist. So, dann haben wir als nächstes in der weiblichen Hauptrolle, als Daisy, haben wir Samantha Mattis. Und die ist auch gar nicht mal so unbekannt, wie ich finde, ist vor allem als Jungschauspielerin relativ bekannt geworden in Filmen wie The Thing Called Love an der Seite von Sandra Bullock. Aber auch zum Beispiel mit John Woo hat sie gearbeitet in Operation Broken Arrow, neben Christian Bale in American Psycho und einige Sachen mehr. Also es waren jetzt in letzter Zeit keine größeren Hollywood-Produktionen oder so mehr dabei, aber sie ist immer noch aktiv. Und was ich witzig finde, was ich vorher auch nicht wusste, sie ist die Tochter von Bibi Bash, einer österreichischen Schauspielerin. Die könntet ihr kennen, zum Beispiel aus Tremors oder aus Star Trek 2, Der Zorn des Khan. Da hat sie nämlich die Dr. Carol Marcus gespielt. Ja, und das ist jetzt ihre Tochter, die hier Prinzessin Daisy spielt, einer, ja, Archäologin. Und zum Schluss, weil sie auftaucht und weil ich jedes Mal dran denken muss, wenn ich sie wieder sehe, ist Fiona Shaw, die hier Lena spielt. Das ist eine, ja, untergeordnete Assistentin von King Cooper. Und sie ist vor allem bekannt geworden als Tante Petunia in den Harry Potter Filmen. Da habt ihr sie schon gesehen. Die langhalsige, hakennasige Dame aus England. Ja, sie hat hier die, ja, etwas am Anfang uneindeutige, aber sie hat doch große Machtambitionen, diese Assistentin von King Cooper. Und sie hat die am Ende, glaube ich, die coolste Frise im ganzen Film. Außer Dennis Hopper, den kannst du nicht toppen. So viel zu Cast und Crew. Ja, dann stürzen wir uns mal in die Röhre und schauen mal, was am Ende des Tunnels auf uns wandert. Wupp, wupp.
Mein Eindruck.
Ich muss ja wirklich sagen, ich weiß, ich habe den damals gesehen in irgendeiner, ich weiß gar nicht mal, ob im Fernsehen, ob ich den mal in der Videothek ausgeliehen habe als kleiner Stäbbel, aber ich habe den tatsächlich verdrängt. Ich habe den tatsächlich erfolgreich verdrängt, bis ich den vor ein paar Jahren mal wieder gesehen habe, irgendwo im Fernsehen, glaube ich, lief der auf Tele 5 und da kam das Ganze dann wieder hoch und habe gedacht, ach du Scheiße, den gibt's ja auch noch. Fuck, kannst du dir nicht ausdenken. Und apropos ausdenken, also wirklich die Koryphäen, die das Drehbuch zusammengeschustert und verbrochen haben, die gehören wirklich auf Lebtag in Carbonit eingefroren und konserviert für die Nachwelt, damit man immer wieder über sie lachen kann. Es ist so ein durchgeknalltes, schlechtes, gutes, verrücktes Drehbuch. Wir bekommen ja direkt erstmal am Anfang Futter für jeden Verschwörungstheoretiker da draußen oder die Leute, die mit alternativen Fakten auch mal dienen. Wir bekommen erstmal so die Entstehungsgeschichte der Welt um die Ohren gehauen mit Dinosauriern und blablablub. Ja, Aber die Dinosaurier wurden ja bekanntlich eigentlich durch einen Meteoriteneinschlag vernichtet, aber nicht in Super Mario Bros., denn der Meteoriteneinschlag hat sie in ein Paralleluniversum verbannt und mutieren lassen und böse werden lassen und haben sich quasi parallel zur Menschheit dort entwickelt. Weil die Menschheit gab es natürlich noch nicht parallel zu den Dinos, aber im Film schon. Also von daher wurden die beiden hier getrennt und die Dinosaurier wollten natürlich wieder zurückkommen. Und das ist auch das Ziel von King Koopa, denn er will die Universen wieder vereinen. Ja, und wir bekommen so ein bisschen Herleitung. Am Anfang haben wir so eine mysteriöse Mantelträgerin, die bringt ein Ei in ein Kloster und die Nonnen nehmen das so ganz fassungslos an und das Ei bricht dann auf und rausschlüpft ein Baby. Und alle Nonnen erstmal so, oh, komm, wir behalten sie, die ist so süß. Ja, währenddessen wird die Mutter dann irgendwie von King Koopa umgebracht, auch nicht so undüster. Also der fängt schon ziemlich heftig an, muss ich sagen. Gar nicht mal so kindertauglich. Ja, und dann landen wir in der Gegenwart. Und finden erstmal raus, ja, Mario und Luigi betreiben einen kleinen Klempnerbetrieb in Brooklyn und sind jetzt nicht gerade sehr erfolgreich. Also eigentlich sind sie pleite und Mario ist ordentlich Mietpreller und Luigi hat irgendwie gar keinen Peil von nix, hockt irgendwie den halben Tag vom Fernseher, zieht sich irgendwelche merkwürdigen Science-Fiction Discovery Channel Alien-Dokus rein und lässt sich davon irgendwie begeistern. Und auf der anderen Seite entscheidet er einfach irgendwie ganz spontan irgendwelche Dinge. So, oh komm, wir machen jetzt das und das. Oder, oh, okay, ich weiß, wo es lang geht. Wir fahren jetzt einfach rechts rum. Also so ein richtiger Bauchmensch im Gegensatz zu Mario, der dann immer die ganze Zeit nur am Verzweifeln ist. Vom ersten Look her denkt man jetzt nicht unbedingt an Mario und Luigi, wie man es jetzt aus den Videospielen kennt. Also ich kenne ja auch eigentlich alle Videospiele, bin eigentlich erst in der Gameboy-Ära dazugestoßen mit Super Mario Land. Also Super Nintendo-Ära habe ich nicht mehr mitbekommen oder die Nintendo-Ära. Aber da habe ich schon gedacht, okay, mal gucken, wie lange es dauert, bis wir die echten Kostüme zu sehen bekommen. Also und nur mal so vorab, es dauert über eine fucking Stunde, what the fuck. Den kannst du dir nicht ausdenken. Wir kriegen am Anfang erst so einen glatzköpfigen, dreitagebärtigen Bob Hoskins und seinen überdrehten Bruder serviert, die in irgendeiner alten Kaschemme durch die Stadt tuckern, vergessen Kühlwasser aufzufüllen, dann raucht denen der Tanker ab, dann vergessen sie irgendwelche ABs abzuhören, kriegen keine Nachrichten, keine Aufträge, bekommen dann keine Kohle und. Das ist so ein richtig armseliges Bild, was die beiden einfach abgeben. Aber es ist halt so auf lustig getrimmt. Wir bekommen auch von Anfang an direkt so eine, ich hatte so leichte Flintstone-Vibes bei der Musik, bin ich ehrlich. Der Soundtrack ist immer so dieses fröhliche, egal was sie machen, egal ob denen jetzt gerade die Karre verreckt ist oder ob sie jemanden über den Haufen gefahren haben oder es ist immer alles lustig, immer alles toll. Hoho. Ja, du merkst, hier wollen sie auf Kinderfilm machen, aber irgendwie beißt sich das mit dem Rest. Ich komme gleich noch drauf, warum. Aber wir haben hier wirklich sehr, sehr verdächtige Klempner. Und sie treffen dann eben zufällig auf die Archäologin Daisy, die Stress mit einem örtlichen, ja, eigentlich ist es ein Gangster, aber die sind ja nie Gangster nach außen, sondern immer irgendwelche Geschäftsmänner, die da Einfluss haben auf ihre Ausgrabungsstätte. Und sie will halt alles dafür tun, dass sie da weiter graben und forschen kann, weil sie dann eben neuartige Dino-Skelette entdeckt haben, die eine neue Evolutionsstufe scheinbar aufzeigen. Wie sagt sie es später, irgendwie ein Dinosaurier, der versucht hat, ein Mensch zu sein? Das klingt irgendwie echt creepy, aber deutet ja schon an, worauf es dann hinausläuft. Ja, und so kreuzen sich dann die Wege der dreckigen Klempner Brothers und von Prinzessin Daisy, die, Spoiler, das Baby vom Anfang ist. Und so kommt dann auch die Überschneidung mit dem Paralleluniversum, weil King Koopa sucht nach ihr, denn sie trägt etwas an sich, einen Meteoritensplitter, den er braucht, um die Universen wieder zu fusionieren und um dann ihr alleiniger Herrscher zu werden. Ja, ist ja schon mal eine gute Ambition, passt zu einem Dennis Hopper auf jeden Fall, größenwahnsinnig wie eh und je. Und er setzt dann zwei Kidnapper auf Daisy an, Spike und Iggy. Wenn ihr euch erinnert, also das sind ja auch alles Figurennamen, die in den Spielen vorkommen. Und Spike und Iggy sind, glaube ich, die dümmsten Handlanger, die ich jemals in einem Film gesehen habe. Also wenn ihr denkt, Kevin allein zu Hause oder was, hat schon so Dulli-Gangster oder was, dann sind Spike und Iggy deren Eltern. Also die haben die nochmal getoppt. Die sind so dämlich unterwegs und wirklich auf so dumm auch geschrieben. das tut teilweise wirklich absolut weh, wenn sie dann im Auto sitzen und einfach nur Daisy anstarren und dann sich unterhalten. Ist sie das? Ja, zwei Arme, ein Kopf, zwei Beine. Eindeutig, das ist sie. Ja, vorher haben sie nämlich fünf andere Frauen schon entdeckt, auf die die Merkmale auch so zutreffen, aber lagen jedes Mal damit falsch. Wie kann's kommen? Also, ich weiß ja nicht. Also, zwei Arme, ein Kopf, zwei Beine, das ist ja schon ziemlich eindeutig, oder? Oh mein Gott. Ganz, ganz furchtbar. Ja, und so lernen sich halt die Mario Brothers und Daisy dann kennen. Also Luigi ist eigentlich am Baggern, ganz furchtbar schlecht am Baggern an ihr, weil er braucht ja irgendwie eine Freundin, weil Mario hat ja eine Freundin. Und Luigi ist irgendwie immer alleine und immer traurig und deswegen hockt er den ganzen Tag vom Fernseher und arbeitet eigentlich nicht. Also denkt sich Mario so, komm, sprich sie doch mal an, komm, die kannst du doch auch rumkriegen. Und am Ende landen sie dann bei einem Klischee-Italiener, also so richtig klischee-mäßig, also mit was die Musik angeht, bis hin zu den Spaghetti mit riesigen Fleischbällchen oder diesen rot-weiß karierten Tischdecken. Ihr kennt die Italo-Klischees in New York, also da landen sie dann natürlich. Ja, und dann entwickelt sie es immer weiter, bis sie dann eben durch die Kanalisation einen Weg finden, in die benachbarte Dino-Dimension aufzubrechen. Und da denkst du erstmal so, what the fuck, das war richtig creepy, weil du hast dann einfach in diesem interdimensionalen Riss, also der ist mitten in der Steinwand. Und in dieser Steinwand entdecken sie dann ein Gesicht von Daisy, die ja entführt wurde. Und dieses Gesicht sieht unfassbar gruselig aus. Also ich glaube, wenn ich den als Kind, vielleicht habe ich den deswegen auch verdrängt, weil teilweise ist der Film richtig, richtig gruselig, richtig, richtig eklig und absolut gar nicht kindgerecht. Also es ist eine ganz merkwürdige Mischung und das hat auch damit zu tun. Das habe ich bei der Recherche gelesen. Also die Regisseure wollten eigentlich einen eher erwachseneren Film machen, wofür sie auch die ganzen Sets und so gebaut haben. Aber das Studio wollte einen kinderfreundlichen Film haben und haben entsprechend das Drehbuch ändern lassen. Ja, dann hast du quasi ein Erwachsenenfilm-Setting mit einem Kinder-Comedy-Drehbuch. Und das ist Super Mario Bros. Geworden. Alter, der Albtraum jeder noch unberührten Kindheit. Ganz, ganz furchtbar hier, diese Kombination. Ich glaube, deswegen ist der auch so kultig geworden. Weil du hast ja oft so diese, ich sag mal, gruselige Kinderabenteuerfilme gibt's ja einige. Also Goonies will ich jetzt auch nicht sagen, dass der total harmlos ist oder Jumanji oder was auch immer. Aber Super Mario Bros. Hat es tatsächlich nochmal eine ganze Stufe höher gefahren und richtig abgefuckte Elemente drin. Und apropos Elemente, sobald wir dann durch dieses interdimensionale Portal gesaugt werden und Bob Hoskins erstmal in einem super schlechten Greenscreen Richtung Erdkern oder was, wohin auch immer hinfällt. Also er fällt erstmal eine ganze Weile. Und danach bekommen wir dann das CGI und Kostümfeuerwerk des Grauens. Alter, diese Kostüme in dieser furchtbar gruseligen Pilzwelt sind absoluter Mindfuck. Ich meine, ihr kennt alle das Super Mario-Universum. Ist alles ein bisschen bunt, alles ein bisschen quietschig mit süßen kleinen Pilzen. Und selbst die Goombas, die Bösen sind, sind ja auch so kleine braune Pilze mit so vorstehenden Zähnen und fiesen guckenden Augenbrauen. Und es gibt Katzen und es gibt Koopas, also die Schildkröten, die aber auch alle knuffig irgendwie aussehen. Und hier hast du einfach das komplette Gegenteil. Du hast hier einfach nur gruseligen Abfuck, was hier rumläuft. Und es ist vor allem erstmal so eine total runtergeranzte Dystopie-Underground-Variante vom Pilz. Königreich mit Lack und Leder und allem dabei. Also mehr so Blade Runner oder Mad Max, könnte man sagen. Es ist richtig, richtig übel. Aber es sieht auf jeden Fall irgendwo auch cool aus. Also allein, wenn du dann rausfindest, wie sie manche Sachen interpretiert haben, so Super Jumps zum Beispiel, sind bei denen einfach alles technische Gadgets, die sie dabei haben, mit denen sie eben extrem hoch springen können. Und die haben auch alle Knarren. Und die Yoshis sind irgendwie getarnt als Menschen und fressen Eier und keine Ahnung, also richtig übler Scheiß. Ja, aber getoppt wird das Ganze von den Goombas. Und ich habe vergessen, wie sehr ich diese Goombas liebe. Die sind einfach so geil. Die sehen einfach aus wie so 3 Meter Bodybuilder-Türsteher in irgendwelchen Gestapo-Ledermänteln und haben obendrauf diese kleinen knubbeligen Echsenköpfe mit den Riesenaugen und die sind einfach richtig geil dämlich. Die machen halt einfach alles, was man ihnen sagt. Also so diese typischen Minions, die dann durch die Gegend wackeln und Leute irgendwo von A nach B nach C bringen oder ihnen irgendwas bringen. Aber sie können auch nicht mehr reden. Und das ist tatsächlich, glaube ich, das Witzigste, dass sie die ganze Zeit immer so Geräusche machen. Und Dennis Hopper redet dann mit ihnen, als wären es so Kleinkinder und sagt immer, ja, Goomba, Goomba. Und ich so, oh mein Gott, das ist echt, echt schlecht geschrieben. Und das ist dann wieder so ein Comedy-Element mit so einem total creepy Kostümdesign. Denkst du so, Alter, diese Kombination, die hast du so oft in dem Film. Wirklich, wo du jederzeit merkst, okay, ursprünglich haben sie sich was ganz anderes dafür ausgedacht und dann wurde so Kinder-Comedy drüber geklatscht, wir müssen das jetzt lustig machen. Knaller. Deswegen, die Goombas haben auch für mich die beste Szene im ganzen Film, wenn sie nämlich in den Fahrstuhl gewackelt kommen und Mario und Luigi schleusen sich gerade in die Basis von King Koopa ein und die kommen dann halt zufällig in denselben Aufzug, wo die beiden schon sind und stehen dann da und Luigi kommt dann auf die Idee, weil da läuft halt so eine Schunkelfahrschulmusik so da, 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 da. Und Luigi kommt dann auf die Idee, ich habe einen Plan, Mario. Mario so, what the fuck, was machst du? Und er nimmt dann einfach diesen Goombas und fängt an, den so von links nach rechts zu wiegen. Resultat ist, du hast dann einfach 10 fucking Goombas in einem viel zu großen Fahrstuhl, die dann einfach von links nach rechts wackeln. Und es wird dann so ein Running Gag im Film, wenn dann später irgendwann der Kampf zwischen King Koopa und dem Mario Bros. Läuft und er ruft nach Verstärkung. Und da kommt dann nur so eine Meldung, ja, es tut mir leid, die Goombas schunkeln schon wieder. Denkst du so, oh mein Gott, ich stelle mir das gerade so vor, so eine ganze Armee von Goombas in dem Keller, die durch die Gegend schunkeln. Oh, guckt euch den Film allein wegen der Szene an, die ist so geil. Ich kann jetzt mal in Tränen ausbrechen, so wie jetzt gerade, oh mein Gott. Ja, aber die Goombas haben auch einen total merkwürdigen Origin, also es gibt einen De-Evolutionierer in der Welt, also Dennis Hopper hatte so eine, es ist eigentlich eine Foltermaschine, in der er Leute zurück evolutionieren lassen kann, eben in ihre einfachste Form und im Endeffekt verringert es einfach nur die Hirngröße und die werden dann eben zu Goombas. Oder er kann sie auch schlauer machen, das macht er dann später mit seinen beiden Volltrottel-Assistenten. Die werden dann zwar auf einmal super schlau und können die Wurzel aus 1284 oder was ziehen, verkacken aber trotzdem gegen die Mario Bros. Irgendwo in der Wüste. Aber wir müssen nochmal auf Dennis Hopper zu sprechen kommen. Dennis Hopper hat in dem Film einfach die undankbarste Rolle überhaupt. Du merkst jederzeit, dass der eigentlich gar keinen Bock hat, zwar Dienst nach Vorschrift macht, aber Dennis Hopper transportiert, finde ich, immer so eine Aura von absolutem Desinteresse und innerlichem Hass, wenn ich diesen Film sehe. Du siehst ihm wirklich in den Augen an, dass er gar keine Lust hat, hier zu sein und vor allem, dass er auch gar nicht rafft, was hier gerade abgeht, aber er spielt halt seinen Schmonz runter. Aber das macht er auch gar nicht übel. Also ich mag ja Dennis Hopper, vor allem wenn er so ein bisschen overacted und das macht er hier tatsächlich sehr, sehr oft. Gerade wenn er mit diesen Goombas zu tun hat. Oh mein Gott, das ist so dämlich. Oder wenn er sich früher im Film mal als Anwalt ausgibt und sich dann vorstellt als Larry Idex von Idex, Idex, Blindschleich, Kreuzott und Mandelbaum. Da habe ich mir gedacht, Alter, das ist die beste Anwaltskanzlei der Welt. Also er ist auch definitiv der einschüchterndste Boss überhaupt. Also er hat irgendwie gefühlt gar keine Geduld mit gar nichts. Und er hat einen super Hygiene-Fable, dass er überall sich einsprühen muss, wenn er irgendwas berührt. Und er will auch nie von irgendjemandem angefasst werden. Und er hat am liebsten seine eigene Schlammgrube, in der er dann bis zum Hals sitzt und dann sagt, oh, wisst ihr, was das Schönste an Schlamm ist? Er ist gleichzeitig dreckig. Und auf der anderen Seite sauber. Denkst du so, okay, also Dennis Hopper ist echt an seinem Tiefpunkt angekommen, wenn du in der Schlammgrube sitzt mit einer Friese, die ich weiß nicht, wie die auf die Idee gekommen sind, habe ich gedacht. Also die sieht aus wie so eine laufende Sternfrucht. Kennt ihr die? Diese mit diesen merkwürdigen Wellen außenrum. So eine Friese haben sie denen an den Kopf geklatscht. Und ich habe erst gedacht, das kannst du dir nicht ausdenken. Wo kommt denn das her? Und es hat tatsächlich einen Ursprung und den habe ich gefunden bei der Recherche, nämlich die Annabel Jenkel, die Regisseurin, hatte ich ja vorhin mal erwähnt, hatte ja ihren, in Anführungszeichen, Durchbruch mit einer virtuellen Late-Night-Show namens Max Headroom Show. Googelt das mal und schaut euch mal den Host an von dieser Late-Night-Show. Der hat eine verdächtig ähnliche Frisur wie Dennis Hopper. Also ich glaube, daher kommt tatsächlich die Idee, okay, wir können die einfach nochmal recyceln. Die sieht irgendwie abgefahren, futuristisch aus. Stellt euch mal vor, die hätten damals Matrix gemacht. die beiden Regisseure. Oh mein Gott, dann hätte Neo oder Agent Smith auch so eine geile Sternfruchtfrisur gekommen. Richtig, richtig durch. Ja, aber ansonsten haben wir ja ziemlich viel Adventure. Wir haben ziemlich viele Sprüche, die geklopft werden. Also manche lustiger, manche auch nicht. Also die meisten sind einfach nur peinlich, aber manche sind tatsächlich auch ganz gelungen. Im Endeffekt ist aber das Szenario, wo sich das Ganze abspielt, doch sehr trostlos. Also wir haben ja eigentlich nur diese runtergekommene Stadt und die Kanalisation drunter und das Geheimversteck von King Cooper. Aber um die Stadt herum, das wird irgendwann mal ganz kurz gezeigt, ist nichts mehr. Also die Stadt ist gefühlt das Epizentrum dieser Welt, ist übrig geblieben. Der Rest ist komplett zur Wüste geworden. Hat auch damit zu tun, dass King Cooper den ehemaligen King Bowser, also den Pilzkönig, gefangen genommen hat und hat ihn in so einen riesigen schleimigen Pfropf verwandelt, der im Thronsaal rumhängt und vor sich hin tropft und überall so kleine Pilze als Wegweiser für die Mario Bros. Unter anderem und für den Widerstand sät. Also fand ich ganz, ganz amüsant. Aber auch das Viech ist wieder total ekelhaft. Da denkst du so, boah, das könnte irgendwie aus die Fliege oder was stammen, wenn Jeff Goldblum zermatscht in seinem Transporter rumliegt oder was. Oh, richtig widerlich. Aber es gibt auch ein paar cute Momente im Film. Also ich mag zum Beispiel den kleinen Yoshi-Dino. Der ist auch sehr aufwendig gemacht. Der hat über 68 verschiedene Mechatronik-Gelenke oder was bekommen und hat 9 Puppenspieler gebraucht, die den bedient haben. Fand ich ganz nice. Der war auch ganz cute. Auch weil er so dann mit Daisy sich anfreundet in Gefangenschaft und so weiter. Ja, und du hast halt auch jede Menge diesen typischen Slapstick-Humor, also das sind so eine Oma, die erstmal so fragt, habt ihr Waffen? Und die Mario Bros. Sagt, nee, wir haben keine Waffen, sind Klempner. Und dann zieht sie so ihre eigene Pumpgun so, dann gebt mir euer ganzes Geld, ihr Schmocks. Und dann gibt's da erstmal Randale und die schmeißen die Oma dann übers Geländer. Da kommt dann nämlich so eine, ja, Sadomaso-Türsteherin vorbeigeflogen mit ihren Hydraulik-Dampf-Boots. Und von ihr müssen sie dann später nämlich auch diesen Meteoritensplitter wieder besorgen, indem Mario mit ihr rummacht. Holy fuck. Alter, kannst du dir nicht ausdenken. In einem fucking Kinderfilm. Da sind die in so einem, es ist wirklich so ein absoluter Sadomaso-Strapse- und Peitsche-Club, wo sie dann am Schluss landen, wo die Leute dann rumtanzen und Mario und Luigi sind total overdressed in irgendwelchen bunten Disco-Anzügen. Und wir haben auch jede Menge Action-Achterbahnen durch den ganzen Film. Also diese Verfolgungsjagden mit irgendwelchen pseudo-futuristischen Autos, die fahren wie irgendwelche Trams oben mit so einer Stromleitung. Richtig abgefuckter Scheiß. Ja, und in der letzten halben Stunde bekommen wir dann auch endlich die Mario-Kostüme. Und die sind sogar ganz okay, finde ich. Ist jetzt nicht so krass übertrieben, comic-mäßig, sondern es sind halt einfach grüne und rote Sachen mit einer entsprechenden Mütze dazu. Sieht eigentlich ganz cool aus, finde ich. Und ich finde auch tatsächlich, dass Bob Hoskins und John Leguizamo tatsächlich noch das Beste aus ihren Rollen rausholen, was irgendwie machbar war. Also gerade John Leguizamo hat in mehreren Interviews gesagt, dass er wirklich gar keinen Bock auf den Film hat und dass die beide den Film gehasst haben und dass sie wussten, dass der schlecht wird, aber sie haben es halt trotzdem durchgezogen und die haben halt ihr Bestmögliches irgendwie getan, um irgendwie da noch was zu bieten. Und das, finde ich, ist tatsächlich nochmal irgendwo eine Würdigung wert, wo ich sage, Hut ab, wirklich vor den beiden, die hier nochmal versucht haben, diesen ganzen Blödel-Scheiß mitzuspielen und diese Horrorproduktion irgendwie am Leben zu erhalten. Und was mir auch aufgefallen ist, der Film ist auch wirklich kackendreist, was zum Beispiel Product Placement angeht. Und daran erkennt man natürlich sofort, dass es ein Kinderfilm ist, denn jedem Kinderfilm müssen irgendwelche coolen Produkte platziert werden, damit die Kinder oder die Eltern darauf aufmerksam werden und das kaufen. So hast du hier zum Beispiel die Bombe, den Bob-Omb, den sie am Schluss brauchen, um King Cooper zu besiegen. Auf der Unterseite ist einfach mal fucking dreist Reebok aufgedrückt von dem Sporthersteller. Und das wird auch ganz groß für mindestens 3 Sekunden im Bild gehalten. Da denke ich mir auch so, okay, Dankeschön dafür. Ich weiß zwar nicht, was explodierende Miniaturbomben mit Sportschuhen oder was zu tun haben, aber hey, bockt ja nicht. Es gibt am Ende ein vermeintliches Happy End. Sie können dann tatsächlich alle die Welt retten vor der Fusionierung und Luigi muss dann allerdings Daisy zurücklassen. da sie ja die Welt dann beschützen muss und er ist dann doch wieder alleine. Also wir sind quasi wieder in der Ausgangsposition, nur dass die Welt irgendwie mitbekommen hat. Ich meine, es gibt kurze Zeit mal eine Verschmelzung der Welten. Und da hat die Welt dann entsprechend über die Nachricht mitbekommen, dass die Mario Bros. Die Welt quasi gerettet haben. Und sie sind danach dann einfach richtig fame. Und ich weiß nicht, ob sie dann automatisch mehr Geld bekommen, aber sie werden auf jeden Fall gerne mal im Fernsehen erwähnt. Von daher scheint es ja gar nicht so schlecht zu laufen. Und am Ende kommt Daisy dann reingeplatzt mit einer riesigen Strahlenkanone und sagt, Jungs, ihr würdet nicht glauben, was passiert ist. Und Bob Hoskins dann einfach nur so, doch, ich glaub's. Und dann ist schon der Teaser quasi für eine Fortsetzung angesetzt, die niemals kam. Gott sei Dank. Wirklich Gott sei Dank. Credits. Und, ach ja, genau. Und in den Credits haben wir natürlich einen wunderbar passenden Credits-Song von Roxanne. Der heißt Almost Real. Habe ich, glaube ich, danach und davor auch nie wieder gehört, den Song. Also ist jetzt auch nicht groß durch die Decke gegangen. Ach Gott. Ja, zum Abschluss kann man wirklich sagen, also Super Mario Bros. Ist tatsächlich eigentlich eine Vollkatastrophe von dem Film. Ganz furchtbare Produktionshintergründe, ein ganz furchtbares Drehbuch, das 1 Milliarde Mal überarbeitet wurde, auch nicht in Absprache mit den Regisseuren, die auch ganz furchtbar am Set zu ihren Darstellern gewesen sein sollen, die gequält haben, irgendwie ein Kontrollfreaks waren. Und am Ende kam dann so ein Zwangsprodukt raus, weil sie da halt schon einen Haufen Kohle rein investiert haben und einen Rückzieher machen, ja, kannst du dann halt auch nicht mehr bei $48 Millionen. Haben dann den Kassencrash quasi in Kauf genommen. Aber trotzdem muss ich wirklich sagen, der Film ist heute absoluter Schund. Ist wirklich absoluter Schund, ist absolut aber kultig lustig. Auch wenn er manchmal echt weh tut. Also der tut manchmal echt weh, aber er hat ein paar echt witzige Design-Ideen gehabt. Und hat auch, ich sag mal, animationstechnisch teilweise seinerzeit voraus ein bisschen gearbeitet, auch wenn es nur eine Beta-Version war. Und deswegen darf Super Mario Bros. Definitiv in keiner Kultfilmsammlung, zumindest wenn ihr auf schlechte Kultfilme steht, fehlen.
Trivia.
Ich habe ja schon einige Hintergrundfakten erzählt, aber ich habe mal wieder 3 Stück für euch rausgesucht, die besonders rausgestochen sind. So hat zum Beispiel Bob Hoskins sich während einer Verfolgungsszene einen Finger gebrochen und musste dann im weiteren Verlauf des Films einen Gips tragen. Damit er allerdings nicht auffällt, wurde der einfach rosa angemalt, damit er aussieht, als würde er zu seiner Hand gehören. Achtet mal drauf, man kann das tatsächlich dezent erkennen. John Leguizamo hat in seiner Autobiografie von 2007 beschrieben, wie schrecklich die Produktion eigentlich war und hat da allerlei Missstände aufgezeigt und dass die Regisseure totale Tyrannen und Control-Freaks waren und. Und er hat auch angeführt, dass er und Bob Hoskins sich eben bewusst waren, wie schlecht der Film ist und sie haben sich regelmäßig einen hinter die Binde gegossen, um die Dreharbeiten irgendwie durchzustehen. Das heißt, sie waren wahrscheinlich nicht stockendicht, aber die sind aber schon gut angeheitert durchs Set gehopft. Und Super Mario Bros. Hat sich auch einigen Ärger mit Nintendo eingehandelt. Die waren nämlich mit dem Ergebnis ganz und gar nicht zufrieden. Und das war auch der Grund, warum seit 1993 bis 2019 keine Freigabe von Nintendo-Lizenzen für Verfilmungen mehr rausgegeben wurden. Erst 2019 mit Pokémon Meisterdetektiv Pikachu hat Nintendo erstmals wieder eine Lizenz an ausländische Filmproduzenten vergeben. Na, danke dafür, Super Mario Bros. Dank euch ist unter anderem ein Metroid-Film flöten gegangen. So, das war's mit dieser Folge zu Super Mario Bros. Ich hoffe, ihr habt mal wieder ein bisschen mehr Einblick in eure doch so missratene Kindheit gewonnen, so wie ich. Und hab ein bisschen in Trash-Nostalgie mit mir schwelgen können. Ich habe in nächster Zeit wieder einige Projekte am Start. Schaut mal auf filmverrückt.de vorbei oder auf meinem YouTube-Kanal. Da habe ich jetzt auch wieder einige neue Filmkritiken, falls ihr euch abseits von Trash mal ein bisschen was anschauen wollt. Zum Beispiel zu Licorice Pizza oder auch zu Belfast, der demnächst in den Kinos startet. Aber ansonsten würde ich mir einfach von euch wünschen, wenn ihr cool findet, was ich hier mache, dann unterstützt mich gerne, schaut gerne in den Links mit rein. Ihr könnt mich einfach über Ko-fi unterstützen, mir einen Kaffee ausgeben oder über meine Affiliate-Links von Kochfilms zum Beispiel shoppen, ohne dass ihr mehr bezahlt. Und dann bekomme ich ein bisschen Provision ab, um hier den Kanal am Leben zu erhalten. Wie auch immer ihr mich unterstützt, ich danke euch herzlichst dafür und wünsche euch eine wunderbare Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem weiteren trashigen Kindheitsmoment, der wahrscheinlich wieder ein bisschen besser von mir bewertet wird, sage ich mal, auch wenn er prinzipiell genauso scheiße ist, aber ja, mein Gott, es ist doch Kindheit, es ist doch Nostalgie. Da, die Member Berries müssen purzeln. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Trash Talk.
Macht den Mario Swing, die Arme auf und ab, setzt euch jetzt in Trab. Super Mario, ein Schritt vor und noch einmal, hey, tanzt den Mario, mein Erfolg, ja. So geht's. Das ist der Mario. Macht den Mario Swing, die Arme auf und ab, setzt euch jetzt in Trab. Schritt vor und noch einmal, ich tanz den Mario, meine Freunde, ja!